Die Blätter fallen, fallen wie von weit, als welkten in den Himmeln ferne Gärten. Sie fallen mit verneinender Gebärde. Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Diese Hand da fällt und sieh dir andere an. Es ist in allen. Und doch ist einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält. Liebe Angehörige, die Sie im vergangenen Kirchenjahr einen lieben Menschen verloren haben, liebe Gemeinde, heute stehe ich nicht nur als Pfarrerin vor Ihnen, sondern auch als eine von Ihnen, als Angehörige eines Verstorbenen. Heute, etwa um dieselbe Zeit, wird im Wohnort meiner Eltern der Name meines Vaters vorgelesen. Er ist am 10. Oktober dieses Jahr friedlich eingeschlafen. Er durfte 86 Jahre alt werden. Er durfte in Gottes Hand fallen. Und ich glaube, dass er auch jetzt dort geborgen ist. Auf dem Friedhof, 10 Tage später, kam mir am Grab dann dieses Gedicht von Rainer Maria Rilke in den Sinn. Ich musste es einmal auswendig lernen, als ich noch in der Schule war, im Deutschleistungskurs. Und dann musste ich das Gedicht auch interpretieren. Und an diesem Tag, in diesem Augenblick, es war ein wunderschöner Herbsttag, strahlend blauer Himmel. Und die goldgelben Blätter fielen herab und wirklich langsam wie in Zeitlupe, Licht durchflutet. Da musste ich eben an dieses Gedicht denken und es hat sich ganz von allein interpretiert. Ich liebe dieses Gedicht, weil es sowohl die Trauer um den Verlust, auch die Schwere des Schmerzes, die Einsamkeit, die zurückbleibt, aber eben auch die Geborgenheit in Gott ausdrückt. Letzten Mittwoch, da war der Parkplatz noch übersät von Blättern. Zwischendurch wurden die zusammengerecht, aber es sind schon wieder einige gefallen. Da habe ich mal ein paar Blätter hier bei uns auf dem Parkplatz gesammelt. Ganz viele solche braunen Blätter. Und ich habe Ihnen auch mal eins mitgebracht, weil Sie das vielleicht nicht so gut erkennen können, wenn ich das nur hier vorne in der Hand halte. Aber ganz ähnlich sieht auch das Blatt aus, was ich hier in der Hand halte. Das sind nicht so schöne Blätter. Wir würden uns normalerweise nicht danach bücken. Die Blätter, nach denen wir uns bücken, vor allen Dingen, wenn wir Kinder sind, die sehen anders aus. Die habe ich auch mal mitgebracht. Zum Beispiel solche rot-gelben, die lieben wir. Die nehmen wir, die trocknen wir und die kleben wir vielleicht sogar irgendwo hin. Aber diese braunen, ja, ein bisschen verschrumpelten Blätter, wir können noch mal die erste Folie zeigen. Die finden wir nicht so schön und wir laufen gerade jetzt im Herbst über tausende von Blättern und sie interessieren uns wirklich überhaupt nicht. Sie werden zusammengehakt, auf einen Haufen gemacht, sie vermodern, sie zerfallen und sie werden damit wieder zu fruchtbarem Boden für neue Samen. Aber wenn Sie sich einmal die Zeit nehmen und Sie können das heute gerne tun, das Wetter ist schön, vielleicht gehen Sie noch nachher spazieren, dann heben Sie doch einfach mal ein Blatt auf und schauen Sie es sich genau an. Egal, welche Blätter ich gesammelt habe, jedes Blatt ist einzigartig. Jedes Blatt hat eine Lebensader, das sieht man auch auf diesem Bild, die verbunden ist mit dem Stiel und der Stiel ist dann verbunden mit dem Zweig und der Zweig mit dem Ast und der Ast mit dem Baumstamm. Diese Lebensader führt dann wieder rum zu kleinen Äderchen bis in den Rest des Blattes, damit das ganze Blatt versorgt ist. Und jedes Blatt, über das wir gedankenlos laufen, hat doch dazu beigetragen, dass Sauerstoff produziert wurde. Jedes Blatt hat seinen Sinn erfüllt, bevor es vom Baum heruntergefallen ist. Und das möchte ich heute betonen, im Hinblick auf jedes einzelne Menschenleben, das auch seinen Sinn erfüllt, noch nach dem Tod, weil es eben wieder zur Erde wird und den Nährboden für neue Pflanzen bildet. Ähnlich ist es mit uns Menschen. Wir sind alle einzigartig, aber wir sind so viele, dass wir manchmal denken, was ist mein persönliches Leben schon wert? Wen kümmert es, wenn ich einmal gestorben bin? Wen kümmert dann noch mein toter Körper? Und weil wir so denken, tun sehr viele Menschen auch sehr viel dafür, in Erinnerung zu bleiben, berühmt zu werden, beliebt zu werden, sich unvergessen zu machen. Die Medien laden uns geradezu dazu ein. Und natürlich, die engsten Angehörigen, die werden einen vermissen, wenn wir sterben. Sie erinnern sich an sie und sie halten die Erinnerung wach. Aber das ist nicht immer der Fall. Oft werden die Toten auch vergessen und sie interessieren niemanden mehr. Es gibt unzählige Kinder, die sterben und ihre Namen werden nirgendwo genannt. Es gibt Jugendliche, Mütter und Väter, die in aller Herren Länder auf dieser Welt durch Kriege, Terroranschläge, Gewalttaten, Naturkatastrophen sterben. Und wenn wir sie alle sehen würden als gestorbene Menschen, dann würden sie ganz sicher unserem von Laub bedeckten Parkplatz gleichen. Und das Leben geht weiter. Die Geschichte läuft darüber hinweg und es interessiert sich niemand mehr für diese Menschen, für diese Namen. Vielleicht bleibt der eine oder andere Name unvergessen, weil es sich um eine berühmte Person handelt oder ein Märtyrer oder ein Held. Oder weil es andere gab, die Gedenksteine errichtet haben. Oder eben auch, weil Angehörige diesen Menschen nicht vergessen wollten, sondern die Erinnerung wachgehalten haben. So ähnlich wie mit den rot- und goldgelb gefärbten Blättern, auf die dann eben doch unser Blick fällt und wir sie aufheben und sagen, dieses Blatt, dieser Mensch war etwas ganz Besonderes. Und dennoch, ganz viele sterben namenlos und niemand erinnert sich an sie. Niemand? Die Bibel sagt uns, dass bei Gott kein Mensch vergessen ist. Jesus, sein Sohn, sagt uns, dass jeder Mensch Gott wichtig ist und dass sogar die Haare auf unserem Haupt, deren Zahl sich ja tagtäglich ändert, gezählt sind. Die Bibel sagt uns, dass jeder Mensch im Verborgenen entsteht und dass alle Tage dieses ganz speziellen Menschenlebens bei Gott geschrieben stehen. Die Bibel sagt, dass Gott will, dass jedem Menschen geholfen wird und dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Ich könnte Ihnen noch viel, viel mehr Stellen aus der Bibel nennen, die uns bestätigen und bezeugen, dass Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Schöpfer eines jeden Menschenlebens, jeden Menschen kennt und will und einzigartig gemacht hat. Bei Gott gibt es keinen Menschen, dessen Namen er nicht kennt, dessen Namen nicht in seine Hand geschrieben ist oder an den er sich nicht erinnert. So wie die Blätter einzigartig sind und sogar noch ihren Sinn erfüllen, wenn sie gestorben sind, so sind auch wir Menschen einzigartig und können noch einen Sinn erfüllen, wenn wir gestorben sind. Aber bei uns ist das kein Automatismus wie bei den Blättern. Die Blätter haben keinen Verstand, sie haben keine Seele, sie haben keinen Geist. Blätter sind eingebunden in den Kreislauf der Natur. Sie gehorchen sozusagen den Ordnungen, wie Gott sie geschaffen hat. Und der Mensch unterscheidet sich insofern von der Natur, auch von den Tieren, dass er viel mehr Möglichkeiten hat als ein Blatt. Für den Menschen ist die Herausforderung, selbst sich zu entscheiden, in der guten Ordnung Gottes zu bleiben, damit er sowohl im Sterben als auch im Leben und über das Sterben hinaus seinen Sinn erfüllt. Und dieser Sinn, der in der Natur von ganz allein funktioniert, den wir Menschen leider auch dabei sind zu zerstören, der muss bei dem Menschen ja entschieden werden. Der Sinn eines Menschenlebens ist, dahin zurückzukehren, woher er gekommen ist, nämlich aus dem Schoß Gottes. Der Sinn eines Menschenlebens ist, in Beziehung zu seinem Schöpfer zu leben, Frieden, Rat, Trost, Hilfe bei seinem Gott zu haben, der für ihn ist wie Vater und Mutter. Der Sinn eines Menschenlebens ist, aus bedingungslosem Vertrauen zu Gott zu leben und seinen Sohn Jesus Christus als seinen Sohn zu erkennen und zu lieben, ihn zu hören und ihm zu folgen. Der Sinn eines Menschenlebens ist, Sauerstoff zu produzieren, in dem Sinne, dass wir das Leben, das ewige Leben, das wir haben, wenn wir mit Gott verbunden sind, dass wir das weitergeben, jeden Tag. Und wenn dann dieser in Gott geborgene Mensch stirbt, dann kehrt er zurück zu der Quelle seines Lebens, nämlich zu Gott. Dann erfüllt er im Sterben noch einen Sinn, weil er im Frieden stirbt. Liebe Angehörigen, liebe Gemeinde, viele von Ihnen habe ich in den Tagen der Trauer, in den Tagen des Abschiednehmens begleitet. Andere von Ihnen wurden durch meinen Kollegen oder auch durch eine Vertretung begleitet. Und ich selbst tue mich immer schwer, in diesen Tagen dann, wo man gerade Abschied nimmt und die Trauer einen überwältigt, ich selber tue mich dann schwer, mahnende Worte zu finden. Ich möchte dann lieber trösten und begleiten und ermutigen. Und dennoch, wenn wir die Worte Jesu hören, die wir als Schriftlesung gehört haben, dann müssen wir uns auch dieser Tatsache stellen, dass es gefährlich ist, sein eigenes Leben unreflektiert zu leben. Dann müssen wir uns eingestehen, dass es eine vertane Chance ist, wenn wir der Einladung Jesu nicht folgen, an ihn zu glauben und unser Vertrauen auf ihn zu setzen. Und ich gebe zu, dass es eine geringe Zahl derer ist, und man hat das Gefühl, es werden immer weniger, die wirklich im Vertrauen auf Gott gestorben sind. Es ist eine geringe Zahl derer, die wissen, wo sie hingehen. Oft erlebe ich, dass Angehörige mit unverarbeiteten Konflikten weiterleben, mit enttäuschten Erwartungen, mit Trauer und Schmerz über vertane Chancen, unerledigte Dinge, ungesagte Worte. Wenn Jesus über den Tag seiner Wiederkehr sagt, dass die einen angenommen werden und die anderen nicht, dann nicht, weil er die, die er nicht annimmt, verurteilt oder sie bestrafen will oder sie ablehnt. Nein, sondern weil diese Menschen selber kein Interesse daran hatten, ihn kennenlernen zu wollen. Weil sie es einfach nicht für notwendig hielten, vielleicht nicht einmal aus einer bösen Absicht heraus. Gott räumt uns Menschen dieses Recht und diese Freiheit ein, weil ein Automatismus, so wie er in der Natur vorhanden ist, in einer echten Herzensbeziehung nichts zu suchen hat. Jeder, der einen Menschen liebt, weiß, dass man das nicht erzwingen kann. Jedes erzwungene "Ich liebe dich" ist eigentlich nichts wert. Es muss aus freiem Herzen kommen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, hat Jesus gesagt. Das heißt, die Schöpfung, die mit ihrem Kreislauf von Werden und Vergehen, von Sommer und Winter, Frost und Hitze immer noch funktioniert und besteht, die wird einmal so nicht mehr bestehen. Und das sind nicht nur Christen, die das glauben. Die Schöpfung, so wie wir sie jetzt sehen und wie sie immer noch funktioniert, immer noch für uns Sauerstoff produziert, dass wir leben können, die wird einmal so nicht mehr bestehen. Aber das, was bestehen bleibt, was ewig ist, das ist Gottes Wort. Und allein der Mensch ist fähig und in der Lage, dieses Wort zu hören, zu verstehen, daran zu glauben und darauf zu antworten. Ich sage, was ist das für ein Angebot, was für eine Bedeutung des Wortes Gottes? Das Wort, mit dem Gott die Welt geschaffen hat. Das Wort, mit dem er dich anspricht, mit dem er dich heilen kann, mit dem er dich trösten kann und will. Das Wort, das dir Leben gibt. Gott hätte diese Welt auch anders machen können. Er hätte den Menschen willenlos erschaffen und in diesen Kreislauf einfügen können. Aber er hat sich entschieden, dass der Mensch nur wenig niedriger sein soll als er selbst. Er hat sich entschieden, den Menschen zu seinem Gegenüber zu machen, zu seinem Ebenbild. Er hat sich entschieden, dem Menschen die Fähigkeiten zu schenken, die er selber hat, nämlich kreativ zu sein, Dinge zu erfinden, sich Wissen anzueignen, Wissen zu verarbeiten, Lösungen für Probleme zu finden, Konzepte zu erarbeiten, Programme zu programmieren, zu lieben, zu heilen, zu vergeben. Der Mensch ist ein Spiegelbild Gottes und er hat die Möglichkeit, in ganz enger Verbindung mit seinem Schöpfer zu leben. Jesus sagt, wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Damals vor der großen Flut aßen und tranken, heirateten die Menschen, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Die Leute merkten nichts von dem Unheil, das ihnen bevorstand, bis die Flut sie alle mit sich riss. So wird es auch beim Kommen des Menschensohnes sein. Wir Menschen sind oft so ignorant, vielleicht auch überheblich oder gar ängstlich. Und wir meinen, es reicht, ein kleines, beschauliches, vielleicht auch unbedeutendes Leben zu führen. Wir meinen, dass es reicht, geboren zu werden, zu heiraten, Kinder zu kriegen und dann irgendwann zu sterben. Wir denken, dass es reicht, zu essen, zu trinken, zu schlafen, zu arbeiten. Aber wenn wir meinen, dass das der Sinn unseres Lebens ist, dann ist jedes noch so braune und schrumpelige Blatt klüger als wir. Weil die Blätter wenigstens durch ihre Lebensader in Verbindung stehen zu dem, was ihnen Kraft gibt. Was hindert sie, was hindert dich daran, mehr über Jesus zu wissen, ihn besser kennenzulernen, über seine Worte nachzudenken, über sein Angebot nachzudenken, seine Worte auch mal zu prüfen. Wenn er das sagt, dann muss ich rausfinden, stimmt das oder stimmt das nicht? Haben Sie vielleicht Angst, dass dann nichts mehr so bleibt in Ihrem Leben, wie es war? Dass Sie dann vielleicht Verantwortung tragen? Dass Sie dann vielleicht Entscheidungen treffen müssen, die Sie nicht wollen? Ich sage Ihnen und viele andere, die sich schon entschieden haben, die werden Ihnen das genauso bestätigen. Sie werden dankbar und erfreut sein, dass dann nichts mehr bleibt, wie es gerade ist in Ihrem Leben. Weil Sie erfahren werden, was es heißt, mit dem Baum des Lebens verbunden zu sein. Sie werden eine Ahnung davon bekommen, was es heißt, Zugang zu haben zu der Quelle des ewigen Lebens, und zwar tagtäglich, Stunde für Stunde, Sekunde für Sekunde. Noah lebte eine Beziehung mit Gott. Er hörte seine Stimme, er folgte dem Auftrag Gottes und er rettete so sein Leben. Und ich möchte Sie heute ermahnen, ich möchte Sie erinnern und wachrütteln, so wie es Jesus damals mit seinen Worten tat. Bitte leben Sie Ihr Leben nicht gedankenlos dahin. Finden Sie sich nicht mit Ihrer Trauer und Ihrem Schmerz und Ihren unbeantworteten Fragen ab, sondern suchen Sie Gott. Nehmen Sie ihn ernst, nehmen Sie ihn beim Wort. Gott verspricht in der Bibel, wer mich sucht, von ganzem Herzen, von dem will ich mich finden lassen. Aber es ist kein Automatismus. Bitte lesen Sie in der Bibel. Besuchen Sie zum Beispiel einen Glaubenskurs, Tor zur Bibel, der beginnt im Januar. Ich habe auch gesehen, die Ingrid Klein ist da, vielleicht kannst du mal kurz die Hand heben, da hinten am Mischpult. Sie können am Ausgang einen Flyer mitnehmen. Was hindert Sie daran, sich über die grundlegenden Dinge unseres Glaubens zu informieren? Wirklich unverbindlich. Ich verkaufe Ihnen keine Versicherung, wo ich dann Profit mache damit. Ich mache überhaupt gar keinen Profit, wenn Sie sich für Jesus entscheiden. Sie alleine machen Profit. Und das kostet nicht mal was. Und trotzdem schlagen wir dieses Angebot so oft aus. Sie können auch in einen Hauskreis gehen. Wenn Sie vielleicht schon Menschen in unserer Gemeinde kennen, informieren Sie sich. Ich habe gesehen, die Monika Weikert ist auch da. Kannst du mal kurz die Hand heben? Da oben auf der Empore, genau. Die ist für die Hauskreise zuständig. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo Sie Gemeinschaft finden mit Menschen, die nicht besser sind als Sie, aber die Sie begleiten können auf Ihrem Weg des Suchens und Fragens. Ich möchte Sie einfach bitten, springen Sie über Ihren eigenen Schatten. Überwinden Sie Ihren inneren Schweinehund. Es ist so viel einfacher, bequem zu leben und nichts zu ändern, sich nicht auf die Suche zu machen. Aber Sie leben ein Leben, was seinen Sinn nicht erfüllt. Am Ende sagt Jesus, deshalb seid wachsam und haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommen wird. Eins ist euch doch klar, wenn der Hausherr wüsste, wann ein Dieb bei ihm einbrechen will, würde er wach bleiben und sich vor dem Einbrecher schützen. Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Diese Worte könnten uns Angst machen, müssen sie aber nicht. Nein, wir wissen weder Tag noch Stunde, wann wir selber sterben werden und dann ist es auch vorbei. Oder den Tag und die Stunde, an dem Jesus wiederkommt. Wir wissen weder Tag noch Stunde, aber wir können jetzt schon Gewissheit haben, von Jesus angenommen zu sein. Und das ist der große Unterschied. Wenn ich nämlich diese Gewissheit habe, dass ich in Gottes Hand geborgen bin, dass ich in seine Hand falle, dann brauche ich auch gar keine Sorgen mehr zu machen über Tag und Stunde. Dann ist es ganz egal, wann er kommt, wie er kommt. Dann weiß ich, ich bin bei ihm. Er wird mich annehmen, weil er mich kennt, weil ich ihn kenne, weil wir eine enge Beziehung haben. Wenn Jesus vom Menschensohn spricht, dann meint er immer sich selbst. Und die Frage ist, wirst du Jesus kennen, wenn er wiederkommt? Und wird er dich kennen, wenn er wiederkommt? Ich habe uns noch ein Bild mitgebracht, was schön verdeutlicht, wie das ist, wenn wir jetzt schon sicher und geborgen in Gottes Hand sein können. Gott hält Ausschau nach denen, die nach ihm fragen, die ihn suchen. Er hält Ausschau nach den Menschen, die zurückkehren wollen, in seinen Schoß, in seine Hand, die zurückkehren wollen in die gute Schöpfungsordnung. Er sieht jeden Menschen und er sieht unsere Einzigartigkeit. Und er ist der Einzige, der unser Leben seinen Sinn geben kann, der unser Leben zur vollen Entfaltung bringen kann und der uns dabei sicher und geborgen in seiner Hand hält. Heute, morgen und in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir bitten oder verstehen, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.